was ist das Wiedererkennungsmerkmal? Woran erkennt jeder, dass es mit der Marina entstanden ist? Und deswegen ist die Schnalle so einfach und gleichzeitig so ein Geschenk für mich, weil ich immer weiß, was ich machen muss, damit man erkennt, dass es von mir ist.
Podcast, der Mode-Podcast. Marina Hörmanns-Eder ist Deutschlands modische Hoffnung. Mit ihrem außergewöhnlichen Gespür für Trends, Inszenierungen in ihren Schauen und spannenden Kooperationen mischt die junge Wienerin die deutsche Modeszene auf. So, liebe Marina, wir haben es tatsächlich geschafft. Unser erster gemeinsames Interview wäre jetzt gelogen. Ich habe ja in meiner Recherche, bin ich ja zum ersten Mal wieder auf deine Seite seit langem gekommen und da musste ich erschreckenderweise feststellen, wir kennen uns seit genau 2014. Das weiß ich deshalb, weil ich ja damals den Preis moderiert habe, den du bekommen hast, den Premium Young Designer Award.
Das stimmt, aber erstens, warum erschreckend? Und zweitens, warum warst du so lange nicht auf meiner Seite?
Es ist so ein bisschen so, wenn man jemanden kennt, das ist immer so, denn versäumt man auch ein bisschen so Sachen, die für andere, weil man das so als selbstverständlich wahrnimmt. Deswegen,
das heißt,
wir sind
schon so weit, dass wir uns Standorte schicken, wenn wir in der Nähe von dem anderen sind. Da muss man nicht mehr auf die Website gehen.
Ja, also ich ja, tatsächlich das. Aber es ist halt wirklich schon 6 Jahre denn her, also fast 6 Jahre.
Wie gut, dass man es uns nicht ansieht, nicht?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich meine, rückblickend ist ja wirklich sehr viel passiert und damit habe ich auch gleich hier schon mal zu Beginn vom Podcast ja auch mal preisgegeben, woher wir uns halt kennen. Wie gesagt, diesen Award habe ich damals moderiert, da haben wir uns kennengelernt und fand dich auch damals mega toll, weil du ja auch nicht weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen bist. Und das fand ich damals schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann, auch in der Vorbereitung, bin ich auf diesen Artikel dann gekommen. Der ist vom 5.7. Juli 2019 in der Berliner Morgenpost. Und da steht, Designerin Marina Hörmanns-Eder ist ein Phänomen. Und drunter, die Designerin Marina Hörmanns-Eder ist das Aushängeschild, das die Berliner Fashion Week dringend braucht. Hast du selbst nicht gelesen, ne?
Doch, ich kenne den. Ich mag den Artikel wahnsinnig gern. Das war im Sommer. War auch tatsächlich das ist einer der Artikel, die ich mir dann irgendwie ausschneide und an die Wand hänge im Büro, weil Hörmanns-Eder ist ein Phänomen, ist schon eine Headline, kann man schon mal machen.
Ja, aber jetzt kommen wir aber mal zu den harten Sachen. Jetzt ist es 2020, der 6. April.
Da gibt es andere Phänomene als mich, das stimmt.
Nein, du bleibst ja nach wie vor ein Phänomen, aber ich bin ja auch froh, dass du dir die Zeit genommen hast, als wirklich auch Teil dieses Podcasts zu sein. Ich wollte dich ja schon dazu einladen, noch bevor jetzt die Corona-Krise aufkam, aber wie sehr ist dir denn aktuell denn überhaupt nach Mode in dieser Zeit? Mehr denn je oder denn überhaupt nicht?
Naja, das ist so die Frage, ob privat oder beruflich. Also privat, glaube ich, bin ich so wie die meisten momentan. Karl Lagerfeld hat einmal gesagt, man hat die Kontrolle über sein Leben verloren, wenn man Jogginghosen trägt. Und das ist heute halt gar nicht mehr so, weil Jogginghosen sind das neue Schwarz. Jeder hat Jogginghosen an und es ist absolut salonfähig, draußen mit Jogginghosen rumzugehen, weil das ist halt einfach der Business-Look, weil Homeoffice ist halt nun mal Business. Das heißt, privat bin ich eher nicht unbedingt als Fashionista unterwegs und ich merke das auch bei mir, also gerade jetzt, wo die Events nicht stattfinden und einfach viel weniger los ist, dass ich mich halt selber auch viel weniger rausputze. Da muss ich mich jetzt ein bisschen selber am Riemen reißen und dann auch einfach mal fürs Abendessen zu Hause ein bisschen in Schale werfen. Ich glaube, das würde mir ganz gut tun. Aber beruflich steht mir der Kopf immer nach Mode, muss ich. Also Mode ist mein Beruf und das jeden Tag, 24 Stunden am Tag wahrscheinlich. Also ich höre nicht auf zu recherchieren, ich höre nicht auf, Trends zu suchen, mich zu informieren, zu lesen, Bilder zu suchen, weil es wird eine Zeit nach Corona geben und in der Zeit nach Corona findet die Fashion Week jetzt statt oder nicht. Darum geht es gar nicht, sondern Mode wird weiterhin mein Beruf sein und auch nach Corona möchte ich die Welt erfreuen mit cooler Mode und darf jetzt bloß nicht den Drive verlieren und die Inspiration und die ist ja momentan mehr denn je digital vorhanden.
Bevor wir also zu den Trends kommen, die da noch kommen, also da habe ich, eigentlich hätte ich auch schon anfangen müssen, mir so zwei, drei Notizen zu machen. Denn für Leute, die dich ja nicht kennen, wissen ja gar nicht genau, was für einen Werdegang du hattest. Also du hattest ja, also mit dem Quernstieg aus dem BWL-Studium, das muss man irgendwie auch festhalten an dieser Stelle, BWL wohlgemerkt, zum renommierten Central St. Martin's College in London, das soll sehr angesagt sein. Ich war bis jetzt, ich weiß nicht, ob da ein Pré-Manger um die Ecke ist, das würde mich wahrscheinlich dann da in die Ecke gebracht haben.
Auf jeden Fall.
Aber dann bist du auch auf die Berliner Esmod Akademie und das ist ja tatsächlich ein sehr ungewöhnlicher Gang. Also wir hatten ja auch schon mal Stefan Siegel hier bei uns, der eigentlich auch mehr aus der Wirtschaft zur Mode gekommen ist, aber macht ja immer noch so mehr was in dem im Business-Kontext bei Not Just a Label. Aber wenn man das wie du jetzt gemacht hat, von BWL zur Mode, kannst du uns vielleicht mal schildern oder jetzt mal sagen, wo sind die Vor- und Nachteile, wenn man so einen Übergang hat? Ich könnte was dazu sagen, aber in deinen eigenen Worten.
Also warum war der Weg überhaupt so? Ich wollte eigentlich sofort Wirtschaft machen. Ich wollte schon mit 14 so ein Wirtschaftskolleg machen. Und als ich dann Matura hatte, habe ich mich dann irgendwie dazu entschlossen, dass ich Schauspiel studiere. Dann habe ich halt ein Jahr Schauspiel gemacht. Musste natürlich unbedingt sein.
Und das höre ich zum ersten Mal übrigens, das mit dem Schauspiel.
Ja, ich habe ein Jahr Schauspiel studiert am Konservatorium in Wien. Und da hat man mir aber dann im Bewegungslehrekurs gesagt, ich könnte mich nicht bewegen. Und ich habe das irgendwie nicht gerafft, dieses mir einen Scheinwerfer auf den Bauch vorzustellen und Dinge an die Wand zu malen. Und die Bewegungen, die dabei rausgekommen sind, waren wohl nicht so glorreich. Deswegen habe ich gesagt, okay, Abbruch. Ich möchte jetzt Mode machen. Und da hat mein Vater gesagt, nein, also du wirst sicher nicht von Schauspiel zur Mode. Du wirst jetzt mal was Gescheites lernen und machst den ersten Abschnitt Wirtschaft und dann können wir weiterreden, dann unterstütze ich dich. Dann kannst du quasi machen, was du willst. Habe ich relativ schnell gemacht, diesen ersten Abschnitt, also den Bachelor, und habe dann eigentlich aus freien Stücken zu meinem Vater gesagt, okay, das war jetzt eigentlich so ganz okay, war jetzt nicht so schwer. Ich möchte meinen Master fertig machen, also meinen Magister. Und der Deal Nummer zwei war dann, dass ich gesagt habe, ich mache meinen Magister, meinen Master. Aber der Deal war, dass ich ein Auslandssemester auf Hawaii mache. Und da hat er dann eingeschlagen und habe also dann meinen Master fertig gemacht und bin danach, nachdem ich immer die ganzen Sommerferien verbracht habe in London auf Central St. Martins und die ganzen Vorbereitungskurse gemacht habe, bin ich dann eigentlich nach meiner Diplomarbeit sofort nach Berlin gezogen und habe dann auf der Esmod studiert.
Ja, aber siehst du, das
und
mit
jetzt,
dem Scha-
und vor allem, Patrice, jetzt tut mein Vater so, als ob es immer seine Idee gewesen wäre, dass ich Modedesign studiere. Jetzt war
ja,
das ganz klar. War nur die
ja,
Vorbereitung, weil er wusste, dass ich so gut sein werde, ja?
Ja, aber so sind Eltern. Aber ich muss tatsächlich sagen, dieser Faktor, dass du noch Schauspielerei vorher versucht hast, weil ich habe dich ja so kennengelernt und das ist auch das, was ich dann immer gerne den Leuten auch irgendwie so erkläre, was dich auch, glaube ich, so außergewöhnlich macht, gerade im Modekontext. Ich habe es ja so verstanden, dass das BWL-Studium quasi das Muss war von deinen Eltern. Das hast du jetzt auch gerade erläutert. Aber ich finde, nach der Schauspielgeschichte stellt es die Geschichte schon ein bisschen anders dar, dass deine Eltern offensichtlich schon sehr, sehr früh auch sehr offen diesbezüglich waren, was das Kreative angeht. Aber so das im Kern, was ich immer so als Vorteil gesehen habe, ist, dass eben viele eher so wie Gastronomen eher so der Kunst selbst sich halt irgendwo halt widmen und dann irgendwo später so ins Schleudern kommen, weil sie mit dem wirtschaftlichen Part nicht so ganz d'accord gehen. Und bei dir war das aber ja gleich von Anfang an, dass du ja wusstest, okay, es muss aber auch ein Geschäft rausgemacht werden. Das habe ich immer so als den größten Vorteil so deines Werdegangs gesehen. Oder magst du mir jetzt mit der Schauspielgeschichte widersprechen?
Nein, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ja, also ich meine, es ist, glaube ich, in jeder Branche, egal was man macht, wenn man sich selbstständig macht, ist es gut, wenn man Umsatz von Schulden unterscheiden kann. Und das sind so Dinge, die lernt man tatsächlich halt auch dann irgendwann in so einem Wirtschaftsstudium, weil ich sehe es immer wieder. Also wenn du jetzt irgendwie dich nur der Kunst widmest und irgendwie glaubst von Luft und Liebe und Daumen nach oben leben zu können, ist das ein Trugschluss. Und ich möchte nie zu sehr von anderen Menschen abhängig sein. Ich möchte wissen, was wer macht, der für mich arbeitet. Sei das ein Steuerberater, was sowieso outgesourced ist. Ich mache es danach nicht selber. Aber ich will wissen, wie die Dinge gehen und vor allem, was gemacht wird. Und ich möchte nicht der Künstler sein, der keine Ahnung hat von dem Ganzen. Und es gibt mir natürlich auch in Verhandlungen, in Gesprächen, auch in Interviews eine ganz andere Kompetenzzuschreibung, dass ich auch wirtschaftlich einfach verstehe, worum es da geht und dementsprechend auch aus meinem Modebusiness ein Geschäft machen konnte und nicht nur davon lebe oder nicht nur dafür lebe, schöne Mode zu machen, für die mir applaudiert wird, sondern ich mache das Ganze als Business, um Geld zu verdienen.
Aber trotzdem, das, was man ja auch erlebt, da ist ja auch mal auch sehr viel Herzblut mit dabei. Alleine schon die Gürtelschnalle. Das ist ein bisschen so wie, dass ich halt nicht irgendwie regelmäßig auf deiner Seite da ist. Ich könnte jetzt nicht auf Anhieb sagen, warum die Gürtelschnalle da ist. Für mich war die Gürtelschnalle immer Teil von dir. Ich weiß ja, dass ich mal eingeladen wurde zu einer deiner Modenschau, da kannten wir uns noch nicht. Da habe ich sogar noch die Gürtelschnalle in Erinnerung. Erst dann, als wir uns kannten, ich dann die Einladung mit der Gürtelschnalle bekommen habe, ist mir wieder eingefallen, stimmt, da war doch mal was. Also das ist ja schon dein USP. Also dafür steht auch Marina Hörmanns. Ja, vielleicht magst du dann noch mal verraten, also besonders mir, warum diese Gürtelschnalle? Woher kommt die überhaupt?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Geschenk des Himmels auch gewesen, weil, um Karl Lagerfeld jetzt nochmal zitieren zu dürfen, ich bin ein großer Karl Lagerfeld-Fan.
Das bekomme ich hier mit, ja.
Auch weil ich ihn kennengelernt habe und er mir ein wunderschönes Kompliment zu meinem Strap-Skirt gegeben hat, vor ein paar Jahren. Er hat gesagt, ein Label braucht zwei Dinge, um gut zu sein, nämlich ein gutes Logo und ein Wiedererkennungsmerkmal. Und dieses Wiedererkennungsmerkmal ist bei mir die Schnalle geworden. Warum? Ich habe in der Diplomkollektion, was natürlich am Anfang von allen eher belächelt oder kritisiert wurde, war Orthopädie meine Hauptinspiration. Ich habe mich durch orthopädische, medizinische Wälzer durchgearbeitet und wollte das orthopädische Korsett aus dem 18. Jahrhundert nachbauen. Konnte es aber nicht aus Metall oder Holz machen, weil mir da einfach die handwerklichen Fähigkeiten gefehlt haben. Und habe dann eben gesagt, okay, ich mache es aus Leder. Und allein in der ganzen Orthopädie-Recherche war oder ist die Schnalle das einzig logische Verschlussobjekt, um auch ein Korsett enger zu ziehen. Und wird ja auch bis heute noch an allen Orthesen und Prothesen werden so Schnallen einfach verwendet, weil du einen Zug drauf hast. Und so habe ich Korsetts angefangen und die Schnalle war geboren. Also die war wirklich Stunde Null. Und ich habe das irgendwie, auch Gott sei Dank, durchgezogen, beinhart. Und habe in jeder Kollektion von Anfang an überall Schnalle, auf jedem Teil, überall einfach versucht, Schnallen zu platzieren. Und auch in meiner ganzen visuellen Darstellung. Also eben auf Einladungen, auf Briefköpfen. Also egal wie, Schnalle. Was mir jetzt auch im Geschäft so einen großen Vorteil bringt, weil einerseits, wie du sagst, man erkennt mich, aber ich habe nie die Angst vor diesem weißen Blatt Papier, wenn ich etwas starte. Wenn ich zum Beispiel eine Kooperation mache, wenn ich etwas designe in meinem Namen für jemanden anderen, ist immer klar, was ist das Wiedererkennungsmerkmal, woran erkennt jeder, dass es mit der Marina entstanden ist. Und deswegen ist die Schnalle so einfach und gleichzeitig so ein Geschenk für mich, weil ich immer weiß, was ich machen muss, damit man erkennt, dass es von mir ist.
Ja, aber zu den Kooperationen kommen wir auch nochmal gleich. Ich hatte ja auch so den Eindruck, weil wir auch darüber gesprochen hatten, weil du ja auch tatsächlich auch bei Alexander McQueen ja auch noch im Atelier ja auch mitgewirkt hast, also auch da sehr viel gelernt hast, dass das ja im Wesentlichen auch ein Teil deiner Inspiration war. Deswegen war das für mich so normaler Werdegang, weil Alexander McQueen galt ja auch schon als, also Enfant Terrible wurde ja damals fast jeder geschimpft, aber bei denen hat es ja nun wirklich gestimmt. Also ich dachte, das wäre eher so der Grund gewesen.
Naja, das war der Grund. Also auf jeden Fall, mein Praktikum bei McQueen war der Anstoß, mich mit dem weiblichen Körper auseinanderzusetzen. Warum ich Korsetts machen wollte. Ich wollte eigentlich so einen Kurs machen in so barocken Schnürkorsetts für die Diplomkollektion. Und so kam ich auf dieses orthopädische Korsett. Also weil davor wurden wir immer so ein bisschen auf der Modeschule oder da war immer so der Trend eher androgyn, eher groß, eher sackig. Also das ist ein bisschen dieser Berlin-Style auch. Ja, viele Lagen, sackig. Du erkennst die weiblichen Formen eigentlich kaum mehr. Und dann war ich bei McQueen und wurde so gedrillt auf diesen wunderschönen weiblichen Körper, der es gilt zu verherrlichen und herauszuarbeiten. Und so kam eben dann diese Recherche für das orthopädische Korsett.
Ha, okay, also dann doch ja schon ein bisschen.
Ja.
Und was auch so die erste Kollektion, die ich ja von dir gesehen habe, ja auch spricht, ist das ja zu Beginn so schon, also man kann auch schon sagen, es war im Verhältnis zu jetzt ja eher untragbar. Da ging es ja wirklich mehr um den modischen Aspekt, was sich ja jetzt im Laufe der Jahre auch gewandelt hat. Also vieles davon ist jetzt wesentlich moderater geworden, was ich mir vorstellen kann, nicht von allen sofort so akzeptiert worden ist. Oder war das, wie war so das Verhältnis zwischen denen, die gesagt haben, ja, so früher war es irgendwo extremer, und zu denen, die gesagt haben, endlich etwas, was auch ich tragen kann, wo ich mich einfach ohne weiteres hinsetzen kann. Weil auch wir hatten schon die ein oder andere Veranstaltung, wo ein kleiner Wechsel vonnöten war, um das mal so stehen zu lassen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, weil Kunstliebhaber sind dankbar für meine Extremen, also wirklich für geformte orthopädische Mäntel, in denen die Models zwar überhaupt nicht gehen können, weil es einfach aus hartem Leder ist und die können sich einfach überhaupt nicht bewegen. Aber gleichzeitig ist es einfach was fürs Auge und da passiert viel. Da sind viele Schnallen, da ist eben, dass die Innenseite des Leders kommt in einem Loch wieder raus und dieses geformte, lackierte, harte Leder. Also die Models haben ganz oft Schwierigkeiten zu gehen. Das ist dieser Kunstaspekt, aber natürlich ist es nur so lange cool, solange es nicht etwas bleibt, was so wahnsinnig weit weg ist für jeden. Also, wenn ich ein Label cool finden würde und ich kann mir halt nie was kaufen, weil entweder kann ich nicht Stiegen gehen, Treppen steigen damit, oder kann nicht auf die Straße gehen, dann irgendwann ist es eine gewisse Frustration, wenn ich nie was davon tragen kann. Und deswegen habe ich einfach so die Entscheidung getroffen, ich will auch tragbare Dinge machen. Ich möchte auch diese Gratwanderung extrem gehen, dass ich einerseits orthopädische Korsetts, Lederkreationen, absolute Showpieces, die eigentlich nur für Bühne gedacht sind oder für Fotoshootings. Dann aber im ganz großen Gegensatz auch Pullis, Hoodies, dass man so ein Stück von diesem Mysterium Lederschnalle, Fetisch, Orthopädie, was irgendwie so einen Nerv trifft, aber dann irgendwie trotzdem etwas zu kreieren, das man anziehen kann. Und auch die Kleidung, quasi eigentlich tragbar oder normal, die ich auf dem Runway zeige, die ist trotzdem immer speziell. Also ich weigere mich gegen sogenannte Füllerlooks. Füllerlooks ist ein Look, der ist hat nicht viel Aussage, der ist trivial, austauschbar. Das ist einfach so, okay, das ist damit das Model jetzt noch einen zweiten Look anzieht und ein bisschen Zeit vergeht für die Show. Jeder Look hat enormen Anspruch, auch wenn es ein eng anliegendes Kleid ist, ein langes Kleid, dann ist das ein Schlitz bis zum Bauchnabel und da sind überall Schnallen drauf. Dann ist das eine Paillette, die nur so funkelt. Dann ist das ein Rückenausschnitt. Dann sind das Puffärmel, die speziell sind. Es darf nie trivial sein.
Okay, aber trotzdem, es hat sich schon einiges getan.
Es hat sich einiges getan. Also meine erste Kollektion, die war 100% aus Leder. Also da wirklich alles nur aus Leder und geformt und stark und straff und Showpieces. Und natürlich sind die Showpieces jetzt auch mit coolen Mänteln oder mal einer schönen Hose zum Kombinieren. Weil ich mir auch denke, ich meine, ich bin Modedesigner. Irgendwo habe ich auch einen Anspruch, dass ich zeige, dass ich eine Frau bekleiden kann. Das gehört zu meinem Beruf. Dass ich bin kein Skulptureur, also ich bin kein Steinhauer, ich bin Modedesignerin. Und da ist irgendwo die Mission, die Damen und vielleicht auch Herren einzukleiden. Und demnach wollte ich einfach was machen, was meine Mama auch tragen kann.
Ja, zu dem, was andere Leute auch tragen können, komme ich später nochmal. Zumindest besitze ich einen Marina Hörmann-Seder Schal, aber
Ja, weil
dazu
das
später auch.
Sixpack-Korsett hat dir ja leider nicht gepasst.
Ja, weil ich hatte 8 Packs, da fehlten 2 Packs, die da noch reingehen. Aber dazu später mehr. Was ja auch Teil von Marina Hörmann-Seder ist, es ja auch deine ganze Kooperation, um auch diese ganzen Modenschauen ja auch irgendwie stattfinden zu lassen, über die wir ja auch zu Beginn gesprochen haben. Also ich glaube, da auch da, also da werde ich zweimal drauf zukommen, wenn ich hier nochmal die Morgenpost zitieren darf. Wenn Marina Hörmann-Seder während der Berliner Fashion Week einlädt, ist das eigentlich keine Modenschau, sondern eine Party. Und um diese Partys ja auch auf die Beine zu stellen, braucht man auch Partner. Unabhängig von den Partnerschaften dort, auch darüber hinaus hast du ja auch diverse Cross-Marketing-Deals ja auch gehabt. Ich darf mal hier ein paar nennen: Hello Kitty, Jules Mumm, Rauch, Air Austria, Nike und noch mehr. Also Auch das ist ja sehr ungewöhnlich gewesen, war wahrscheinlich, stand ja auch mit Sicherheit auch so in der Kritik, aber ist das jetzt für dich also ist das ein notwendiges Übel oder gehört den Kreativen ist das sozusagen das Modell der Kreativen der Zukunft?
Ich bin der Meinung, und ja, ich habe dafür definitiv Kritik bekommen am Anfang, es ist absolut der Zeitgeist. Also Kooperationen sind heute der Zeitgeist. Begonnen hat H&M, also als sie mit großen Designern schon vor Jahren Kollektionen rausgebracht haben, einfach auch mit dem Ziel, den Kunden Haute Couture, Runway, also wirklich das, was eigentlich ganz weit weg ist, endlich leistbar zu machen. Und genau das ist mein Anspruch an diese Kooperationen, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Palmas Unterwäsche mache, du musst dir nicht den Rock für 2.000 € kaufen, du kannst dir ein Teil für 40, 50 € kaufen. Oder eben auch, wenn wir eine Schmuckkooperation oder Pinselkooperation im Handel haben, kannst du dir für 2,99 € ein Marina-Hermannseder-Teil kaufen. Und das ist die Nahbarkeit, die ich möchte für mich und mein Label. Ohne dass es dafür dann irgendwie Kritik gibt von wegen, also die Marina macht die Schnalle ja, also das ist ja inflationär vielleicht oder gibt sie überall drauf. Das ist für mich die Möglichkeit, ein modernes Label zu sein, weil ich bin nun mal in einer Generation aufgewachsen als Marke, Generation Instagram, alles online, alles digital. Meine Fanbase hat nicht den Warenkorb, den der direkte Retail vielleicht hat. Das sind keine 2.000 €. Mein durchschnittlicher Warenkorb, weil so ist es auch, der durchschnittliche Instagram-Warenkorb ist einer, der zwischen 30 und 60 € oder 100 € vielleicht liegt. Und es gilt, genau diese Zielgruppe zu erreichen und zu erwischen. Und wenn die große Instagram-Fans sind, gibt es doch nichts Cooleres, als wenn sie zum DM oder zum Rossmann oder zum Rewe hineingehen und sich eine Sektflasche mit Schnallen kaufen können, einen Lippenbalsam mit Schnallen, Pinsel mit Schnallen, weil sie einfach nicht den Strapskirt haben, aber dieses kleine Teil. Und ich sag dir, das sind die Mädels, die sich in 5 bis 10 Jahren den Strapskirt leisten können.
Ja, aber ich mag das mal ein bisschen anders angehen, weil du auch gerade H&M als Beispiel genannt hast. Und da kann ich auch, vielleicht wusstest du das noch nicht, aber ich habe ja mit 16 da mal gejobbt. Und naja, also mit 16 war so das Ziel bei H&M zu jobben, also nicht nur um halt einen Job zu haben, wo man Geld verdient, aber weil halt irgendwie auch gerade die Mädels dann auch alle bei H&M eingekauft haben. Was aber dazu führte, dass bei H&M zumindest damals das Arbeiten ja nur aus Aufbügeln bestand. Also eigentlich hast du nur die Regale neu aufgefüllt. Dann war ich auch noch in der Herrenabteilung, dann hatte ich auch noch einen schwulen Vorgesetzten. Also demzufolge das Ziel, Frauen kennenzulernen, ist dann komplett nach hinten los gegangen. Aber tatsächlich habe ich so natürlich das Unternehmen kennengelernt, dass es in erster Linie das H&M aber dann schon das Label war, Label, was in der Kritik stand, ganz schnell Trends, die international aufgetaucht sind, einfach so zu kopieren im wahrsten Sinne des Wortes und sie dann halt günstig auf den Markt zu bringen, aus den Gründen, wie du sie genannt hast, dass Leute einen Zugang zu etwas hatten, was sie sich auch leisten konnten. Und jetzt dahingehend zu dieser Kooperation mit den Designern nehme ich eher so, das ist so sehr ambivalent. Also zum einen ist es natürlich ein Ritterschlag für H&M, dass sich ein Designer halt sich mit H&M zusammentut und sagt, okay, gut, ich sehe euch als Teil der Modewelt, aber auch gleichzeitig muss man ja auch sagen, viele von den großen Marken haben überhaupt einen Zugang zu einer jüngeren Zielgruppe erlangt, weil viele ja auch schon so ein bisschen angestaubt waren. Auch Versace war jetzt nicht unbedingt so die Marke, die jeder unbedingt haben wollte. Also, was ich denn bei dir aber auch sehe, sind aber auch so Kooperationen, die auch vollkommen legitim sind. Die wenigsten wissen ja zum Beispiel, dass auch ganz große Modehäuser ja primär auch irgendwie ihr Geld auch mit den Accessoires machen. Also Düfte, um halt mal eins zu nennen, was ja irgendwie gang und gäbe ist, dass hat Calvin Klein mehr Düfte als wahrscheinlich Anzüge verkauft hat. Dann noch die Unterhosen, die ja nicht unbedingt Mode sind, aber auch ein Lifestyle-Produkt. Und darüber hinaus sind ja so Kooperationen nichts Ungewöhnliches im Großen. Also, und deswegen habe ich es auch nicht verstanden, warum viele Leute dann mal so ein bisschen nervös waren, wenn du das so ein bisschen aufgemacht hast. Also du warst wirklich eine der wenigen, die ich kenne, die sich auch demzufolge auch getraut hat, dahin auch hinzugehen.
Es gibt mir ja auch eine Reichweite. Also ich meine, wir sprechen heute immer
Genau.
nur über Reichweite, Reichweite, aber sei doch mal in jedem Supermarkt in Österreich und Deutschland im Regal. Das ist Reichweite.
Ja, absolut. Das ist ja das, was ich auch damit bekomme. Aber So viel zu dem Thema. Kommen wir doch jetzt mal wieder so zurück, ein Stück weit zur Corona-Krise, weil die ist ja auch Grund dafür, weil wir gerade beim Thema Reichweite auch sind. Nachdem ja die Pariser und Mailänder Modewoche gecancelt worden sind, und sich ja auch die Modewelt selbst in allen Krisen befindet. Also, wie siehst du denn überhaupt noch die Zukunft der Mode? Und eben jetzt, um wieder auf den Morgenpost-Artikel zu kommen, wird es denn überhaupt noch diese Marina Hirmanns-Ehler-Partys geben, um eben Reichweite zu erzeugen? Weil dafür sind ja Modewochen ja auch da, nicht nur um Kunden anzuziehen, die auch irgendwo einkaufen, aber auch um auch Aufmerksamkeit und damit auch Reichweite zu generieren.
Also selbstverständlich wird es die Marina Hirmanns-Ehler-Partys und Shows noch geben. Ob sie jetzt im Juli geben wird, das ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, es wird eine Zeit nach Corona geben. Und wenn der ganze Spuk vorbei ist, dann werden wir erst recht auf die Kacke hauen und erst recht Partys machen, die keiner mehr vergisst. Das muss nicht in 3 Monaten sein, weil auch ich habe Eltern und auch mir geht durch den Kopf, dass ich nicht unbedingt meinen Eltern eine gewisse, auch die kleinste Gefahr aussetzen möchte und sie mit 800 Gästen, 800 anderen Gästen in eine Show setze oder eine Party mit 1400, 1500 Leuten, wo vielleicht irgendeiner dabei ist, der sich nicht an irgendwas gehalten hat und es irgendwie verschleppt hat oder mitgenommen hat und dann meine Eltern vielleicht sich am Ende anstecken. Also ich glaube, es geht auch um den Mut zu sagen, naja, wir haben jetzt eine weltweite Krise und da gibt es vielleicht jetzt keine Partys. Also A, werden wir es alle überleben, dass es keine Riesenpartys gibt eine Zeit lang und B, werden wir danach noch viel größer, noch viel lustiger, cooler, mit noch viel mehr Action zurückkommen und dann feiern wir eben doppelt und dann gilt es, die Zeit jetzt zu nutzen, Kraft zu sammeln, Energien zu tanken und neue Ideen zu haben, wie wir es dann machen können. Und in der Übergangszeit müssen wir einfach auch auf Digitalität, ist das ein Wort?
Nee, aber das haben wir gerade erfunden. Das ist
Haben wir
Fashion.
erfunden.
We
Digitalität.
create. We create.
Create, großartig. Digitalität. Dass wir einfach sagen, wir haben digitale Ideen. Also ich gehe davon aus, dass die Leute, die meine Follower, meine Reichweite, die mich sehen, die werden mich sehen, auch wenn ich digital etwas bringe. Also
Ja.
natürlich ist es, und ganz ehrlich, die, denen es nur geht, um auf eine Party zu gehen, um sich kostenlos zu betrinken, na bitte, die sollen woanders hingehen im Juli oder sollen sich zu Hause besaufen, weil wenn sie sich meine Kollektion nicht anschauen online, na, dann haben sie es eh nicht verdient, überhaupt zur nächsten Party zu kommen. Also ich vertraue, dass meine Crowd wird das auch online verfolgen und digital anschauen, weil ich ganz genau weiß, dass meine Kollektionen es wert sind, gesehen zu werden. Deswegen habe ich keine Angst, wenn es da jetzt keinen großen Rummel gibt. Und warum nicht jetzt einfach sagen, okay, der Juli ist halt einfach Arsch. Naja, dann kommen wir halt ein paar Monate später.
Ja, aber es gibt ja schon einige Indikatoren, Stand jetzt, 6. April 2020, dass das Ganze mit Corona uns ja noch mindestens bis 21 hat begleiten wird, also bis ein Impfstoff entwickelt ist. Das heißt also, es könnte jetzt nicht nur jetzt die nächste Saison, sondern auch die darauffolgende in der Form beeinträchtigt werden.
Na, dann machen wir eine riesengroße Party im Juli. Also Angst ist kein guter Wegbegleiter und wir werden immer Lösungen finden, da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Also
Genau, und über die will ich ja gerade mit dir reden. Also hast du schon mal, also könntest du dir vorstellen, ich meine, Armani hat ja auch dann kurzerhand das ganze Ding dann einfach nur noch per Video dann übertragen und so. Würdest du das kategorisch ablehnen oder?
nein, überhaupt nicht. Also vielleicht machen wir einfach eine Show, die auf Video aufgezeichnet wird mit einem Model und die schaut man sich dann eben online an über Instagram. Mir gehen auch immer Dinge durch den Kopf. Ich finde, es gehört trotzdem, was wichtig wäre ein Rahmen, der geboten wird. So wie die Berlin Fashion Week hat ja den Kalender, den Schaumkalender. Das ist ein gewisser Rahmen, wo man weiß, wann sieht man welche Kollektion, was hat man von wem wann zu erwarten. Ich persönlich würde von den Organisatoren, die machen, also von der Fashion Week selber, diesen Rahmen weiterhin erwarten. Und das kann genauso ein Kalender sein, in dem drin steht, Montag 10 Uhr verschickt das und das Label eine Pressemitteilung, Montag 12 Uhr zeigt das und das Label auf Instagram Live, am Dienstag 16 Uhr ist das und das und am Donnerstag um 20 Uhr macht Marina über eine App eine riesengroße Hausparty und zeigt ihre Kollektion oder beklebt die Wände von irgendeiner Schule mit riesengroßen Plakaten mit dem neuen Lookbook. Also dieser Rahmen, den möchte ich eigentlich schon, den würde ich gern erwarten, damit einfach alle wissen, auch die Influencer, die Multiplikatoren, die Meinungsmacher, die sind ja, die brauchen wir ja, die normal in der ersten Reihe sitzen. Ich finde, die gehören mit ins Boot geholt und informiert, wann gilt es, was zu verbreiten. Und dann werde ich mir so ein bisschen Gedanken machen. Also ich denke jetzt schon drüber nach, macht man ein Lookbook, macht man vielleicht auch einmal eine kleinere Kollektion, gehe ich wieder zurück zu meinen Wurzeln, mache ich wieder etwas, weil meine erste Kollektion, also wenn ich jetzt Kollektionen auf der Fashion Week zeige, dann ist Minimum 30 Looks, ja, 30 Looks, riesengroße Show und was, 2000 Pflanzen als Deko und wir machen also immer Tamtam. Jetzt habe ich mir überlegt, ich meine, wie bin ich dahin gekommen? Also die erste Kollektion, die Lady Gaga bestellt hat, das war eine sechsteilige Diplomkollektion, die ich zu Hause in meinen vier Wänden hier zusammengeschustert habe, ohne Hilfe von irgendwem. Und da haben wir ein Shooting gemacht in der Wohnung von einem Freund von mir. Eine Freundin von mir hat gemodelt, Budget gleich null, ja. Und mit diesem ersten Lookbook und diese erste Kollektion, die mit wenig Budget, aber ganz viel Fleiß und irgendwie Mut entstanden ist, ist das alles ins Rollen gekommen. Und diese Kollektion wird noch immer, die Bilder werden noch immer abgedruckt. Also es ist vielleicht so ein bisschen ein Zurück zum Ursprung. Dann brauche ich nicht diese riesengroßen Hallen gefüllt und die Popcornmaschine und die Slushy-Eismaschine und das. Und also was wir da immer irgendwie
Das
hinstellen.
Ries, das Mini-Riesenrad. Das Mini-Riesenrad.
Zum Beispiel das Mini-Riesenrad. Also wir hauen ja wirklich immer ordentlich auf den Putz.
Ja.
Vielleicht ist das so einfach ein Zurück zum Ursprung und zum Handwerk. Und vielleicht machen wir eine kleinere Kollektion und dafür noch viel detailreicher und wieder visueller, dass man sich damit beschäftigt, was ist die Inspiration, was die Geschichte. Und gleichzeitig könnte ich mir aber auch vorstellen, dass wir ganz einen modernen Ansatz machen, dass man irgendwie mit so Virtual Reality Brillen, die verschickt werden, kann man durch den Showroom gehen, kann sich die Kollektion anschauen, kann vielleicht diese Show erleben. Oder ich weiß es nicht, oder wir machen vielleicht doch eine Veranstaltung und jeder bekommt einen Schutzanzug angezogen. Oder man macht es irgendwie, projiziert es irgendwo hin. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind unzählig und jetzt sind wir Kreativen gefragt, vor allem auch die Kreativen in der digitalen Industrie, kreative Agenturen und einfach Schaffende, da coole Ansätze zu schaffen, dass es nicht mehr Corona-Krise, sondern vielleicht ist es einfach die große Corona-Chance, einfach mal was anderes zu zeigen, damit vielleicht dann auch wieder die Wertschätzung viel größer ist und dann nicht alle nur noch sagen, die Berlin Fashion Week, die ist am Sterben und die Berlin Fashion Week ist eh so blöd und eh so klein und eh nicht genug und irrelevant und Ding. Naja, dann brauchen jetzt nicht alle weinen, wenn sie nicht stattfindet.
Ja, aber vorbei, mal so als kleine Anmerkung. Ich meine, in der Vergangenheit hat es ja auch eine ganz gute Partnerschaft, ja auch mit Samsung. Also ich glaube, das wäre doch auch mal so eine Möglichkeit, mal auf einer ganz anderen Ebene zusammenzuarbeiten, gerade wenn es halt um Darstellung, Displays und
Ganz genau. Also
virtuelle.
da sehe ich auf jeden Fall auch Partner wieder. Also das ist auf jeden Fall etwas, das man gut mit Partnern lösen kann, wie man das Ganze macht. Und ich glaube, da muss man, wie gesagt, einfach nur kreativ sein. Also ich habe ja auch Autopartner. Hyundai ist ja auch mein großer Autopartner. Und ich meine, die haben immer einen gebrandeten Hyundai dann in Szene gesetzt im Zelt. Naja, vielleicht setzt man die Virtual Reality Brille auf und dann steigt man virtuell in ein Auto ein und wird zur Show Location gebracht. Also ich finde, die Ausrede wird nicht funktionieren. Naja, es ist Corona und es geht ja nicht und wir haben ja nicht und man muss irgendwie und jetzt müssen wir am Ball bleiben. Und ich glaube, jetzt können halt viele Brands, Labels, wo das bis jetzt funktioniert hat, können nicht mehr sagen, ja, aber das ganze Digitale, das ist nicht unseres, weil wir sind im Handel, unsere Kunden sind so und so, ja, aber eure Kunden werden jedes Jahr ein Jahr älter und dürfen vielleicht gar nicht mal mehr außer Haus gehen nächstes Jahr. Deswegen muss man man muss die jetzige Generation bespielen und die kriegst du halt nur, wenn du mit der Zeit gegangen bist und digitale Ansätze fährst.
Ja. Ich merke schon, da steckt sehr viel Leidenschaft dahinter.
Na, wie alles, was ich mache, sogar
Nein,
sowas
aber
kann
das da,
ich.
da, das habe ich, das hab ich aber schon sehr speziell gemerkt. Was mich aber auch interessieren würde, ist, gerade so Inspirationen, die du jetzt inne hast. Das musste ich doch auch gerade, ohne zu wissen, wann du es wieder präsentieren kannst, das musste ich doch auch beschäftigen. Ich hätte jetzt gedacht, weil ich ja letztens mit Mandy Bienek von der Press Factory ja bei dem Podcast darüber gesprochen habe, wie sich, da haben wir schon mal so eine, ich habe sie in so eine Wette mit reingebracht, so was glaubt sie oder wie viele Designer glaubt sie, werden sich auch dem Corona-Thema annehmen, sprich, plötzlich wird der Mundschutz Teil der Präsentation. Oder bist du eher so, jetzt habe ich Tiger King gesehen. Tiger King, das ist es. Mehr Sequence.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Joe Exotic ist definitiv meine Muse für die nächste Kollektion. Ich hab's mir schon, also dieses pinke Hemd, wo die drei geheiratet haben, muss ich irgendwie verbraten. Das muss irgendwie in die Kollektion. Also Tiger King war tatsächlich für mich eine viel größere Inspiration als die Mundschutzmasken. Mundschutzmasken, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch schon dran gedacht und da haben wir auch schon ein paar Muster jetzt genäht. Aber weißt du, was mich abturnt? Alle machen jetzt Mundschutzmasken. Und da interessiert es mich schon wieder gar nicht mehr. Das ist so wie, ich meine, ich habe TikTok, habe ich irgendwie jetzt seit einem halben Jahr, ja, mag ich es echt gern und mache die ganzen Videos und jetzt sehe ich die ganze Zeit, jetzt will ich selber keine mehr machen, weil jetzt denke ich mir, naja, das eine Video hat ja jetzt schon 100.000 Leute vor mir gemacht. Also deswegen.
Aber es wird Teil jetzt der Gesellschaft. Also offensichtlich wird auch der Mundschutz, also es wird ja darüber debattiert, ob er nicht jetzt Bestandteil des Tages ist. Und auch, obwohl es ja jede Menge Schals gibt, hast du ja auch Schals gemacht.
Na hoffentlich, du. Ich meine, wir werden auch sicher Masken machen, weil natürlich, weil unsere Fans das auch verlangen. Also die haben schon gefragt, wenn, dann würden sie gern, wenn die Maskenpflicht so wie in Österreich im Supermarkt jetzt kommt, dann wollen sie eine Hermann-Seder-Maske tragen. Na, ich meine, be my guest, ja, ist doch super. Aber wie gesagt, man muss es natürlich auch ernst nehmen und irgendwie ein ernstes Thema. Also ich würde jetzt nicht unbedingt aus den Masken ein Business versuchen zu machen, sondern wenn irgendwie schauen, dass wir die irgendwie auch für einen guten Zweck mal machen, wenn wir schon die technischen Möglichkeiten einfach haben als Marke. Und das mit den Inspirationen Corona, also einerseits, wenn ich jetzt irgendwie auf jedem Laufsteg die Masken sehen würde, irgendwann kann man es auch nicht mehr sehen. Aber ich schließe auch nicht aus, dass die Masken bei uns zur Gesellschaft dazugehören werden. Also dass, so wie jetzt in Asien, ist es ganz normal, dass man auf der Straße, Corona oder nicht Corona, mit Masken rumgeht. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin
Moment,
zwar.
Moment, warte, warte, warte. Gab es nicht sogar mal Marina Hömmerns in der Taschentücher?
Es gab auch schon mal Marina Hermes in der Taschentücher.
Also von daher wäre das ja nichts Ungewöhnliches.
Absolut, absolut. Also ich meine, im Trend, wir hatten Taschentücher und Küchenrollen. Eigentlich müsste ich jetzt auf den Trend aufspringen und Klopapier machen. Also eigentlich
Siehst
müsste
du?
es jetzt goldenes, noch exklusiveres Marina Hermes in der Klopapier geben. Habe ich tatsächlich auch schon dran gedacht letzte Woche. Das war ganz witzig. Heidi Klum hat ja auch, ihre allererste Werbung war für Klopapier. Deswegen habe ich mir gedacht, also auf der größten Scheiße wachsen die schönsten Blumen, ne?
Warum auch nicht?
Und was ich noch dazu sagen wollte mit diesen Masken draußen auch. Ich meine, ich bin ein Menschenfreund, ja? Und ich bin offen und outgoing, ich glaube, das merkt man ja. Aber eine Sache, die mich gar nicht mal so stören würde, also es gibt zwei Aspekte, die sich für mich ändern werden. Erstens, Luxus wird ganz anders wahrgenommen. Also heute und jetzt ist ein Luxusgut gar nicht, also ist nicht mehr die gleiche Definition wie vor 8 Wochen, weil der wirkliche Luxus wird hoffentlich oder glaube ich, wird gesellschaftlich sein, eine gute Nachbarschaft und soziale Kontakte, weil wenn wir jetzt mal merken, dass wir es nicht haben, weil momentan, was bringt dir die teuerste Uhr, die teuerste Karre, das sind alles Dinge, auch natürlich Designermode ist etwas, was bringt sie mir jetzt? Ja? Ich bin zu Hause, ich habe einen Jogger, I don't care. Ja? Das wird wieder alles zurückkommen und das ist auch gut so. Aber ich glaube, die Wertigkeit wird irgendwo eine andere sein. Und der nächste Punkt, der sich vielleicht ändert, und das würde ich gar nicht mal so schlecht finden, auch wenn man es nicht laut sagen darf, aber ich sage es jetzt laut, was mich nicht so stören würde, ist, wenn nicht alle Menschen, die man gerade kennengelernt hat, die eigentlich ja fremde Menschen für dich sind, wenn
Jetzt
man
weiß ich, was
die
kommt.
alle umarmt und küsst und abbusselt und Hände gibt, wir machen das doch wie in Japan, dass wir einfach die Hände verschränken vor dem Körper und uns höflich mit einem gewissen Abstand Hallo sagen und das einfach eine Unhöflichkeit ist, zu nah zu kommen. Ich finde, es ist absolut richtig.
Ja. Sorry, wusste das? Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass das kommt. Ich dachte ja, vielleicht, wir kommen jetzt irgendwie zu den zwei letzten Themen. Das kann ich jetzt schon mal mit Ankündigung machen. Weil natürlich auch ein ganz wichtiges Thema hier von Modcast, auch einer der wesentlichen Antriebsfedern, warum jetzt auch trotz der Krise wir uns gedacht haben, wir müssen es jetzt weiterführen. Also gar nicht mal die Tatsache, dass die Leute sonst nichts zu tun haben, aber wir haben ja schon vor der Krise auch über Nachhaltigkeit gesprochen und auch dich spreche ich dann darauf an. Auch mit Mandy haben wir von der Press Factory letzte Woche drüber gesprochen. Und sie ist da fest Meinung, also dass halt definitiv Nachhaltigkeit jetzt auch mehr ein Thema wird. Ich meine, auch im Kontext von Luxus. Früher wurde ja immer auch einiges belächelt, wenn es ein bisschen mehr gekostet hat. Aber letzten Endes ist das ja vielleicht etwas, was mehr Bestand hat, denn es hat wirklich mehr so seinen praktischen Wert als seinen darstellenden Wert irgendwo auch hat. Oder ich meine, Nachhaltigkeit gibt es in so vielen Bereichen etwas, worüber du jetzt auch mal nachgedacht hast?
Ja, total. Also meine Nachhaltigkeitsader hatte begonnen, wo ich im September meinen Selbstversuch gemacht habe, so auf Instagram, Marina Sustainable September. Da war ich wirklich einen Monat lang vegan, auf Plastikfasten, kein Palmöl, nur Fahrradfahren. Also ich war wirklich, ich habe es halt hardcore durchgezogen und habe gemerkt, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt und wie cool Nachhaltigkeit auch sein kann, also mit unserem kleinen Beitrag, und habe das ein bisschen gemerkt, es geht nicht darum, dass alle es perfekt machen. Es geht auch nicht darum, dass ein paar Leute es perfekt machen. Es geht darum, dass alle es so ein bisschen, alle so im Imperfekt eigentlich machen. Jeder kann seinen Beitrag dazu beitragen. Und nicht nachhaltige Dinge werden auch immer Spaß machen. Ja, ich werde auch Süßigkeiten gerne kaufen, die M&M's, die im Plastik eingepackt sind, einfach weil es mir Spaß macht. Aber ich werde mir trotzdem dann weiterhin Gedanken machen, dass ich nur einmal die Woche Fleisch esse, diesen sogenannten Sonntagsbraten. Dass wir hatten zum Beispiel jetzt auf der Fashion Week total nachhaltig. Wir hatten einen Strapskirt aus Ananasleder, also der war komplett vegan und komplett aus Ananas
Aus
gewonnen.
Ananasleder, okay, das erläutert man nochmal. Wie macht man Ananasleder?
Also wenn Ananas geerntet wird für die Ernährungsindustrie, werden diese Blätter, die man immer sieht oben, aber die sind auch unten rundherum um die Ananasfrucht, werden weggerissen und sind ein Abfallprodukt. Und die werden gesammelt, werden geschreddert mit biologisch abbaubarem Bindematerial, so ein Gummiart, so ein Gummikleber, zusammengeschweißt, zusammengebracht, und das wird gegerbt und es entsteht ein Leder. Das ist nicht ganz genau gleich wie unseres Leder, aber es ist irgendwie 93% kompostierbar, es ist vegan und du kannst es halt genau wie Leder verwenden. Und so haben wir einen Strapskirt gemacht aus diesem Ananasleder und haben das Model auf den Laufsteg geschickt, natürlich barfuß, weil die Schuhe, die wir hatten, waren mit Leder, das wäre dann irgendwie Hypocrite gewesen, wollte ich nicht. Und haben mir dann also so ein Demonstrationsschild in die Hand gedrückt, wo drauf steht: My skirt is made out of pineapples. Und unsere Goodie-Bags waren halt, ich möchte nicht sagen hardcore nachhaltig, aber hatten sehr viel nachhaltigen Aspekt. Also das Papier der Goodiebags war aus 100% landwirtschaftlichem Abfall. Wir haben zum Beispiel Mehrwegstrohhalme, natürlich mit unserem Logo drauf, drinnen gehabt. Wir hatten vegane Süßigkeiten. Wir hatten also irgendwie Baumwolltücher, Wachstücher. Also alles Mögliche Nachhaltige, einfach um zu zeigen, wie cool Nachhaltigkeit sein kann. Und am Ende, wenn man sich damit befasst, und wenn ich mich mit etwas befasse, dann steige ich mich gerne noch ein bisschen rein, dann macht es auch Urbock. Also es gibt Dinge, die einfach Spaß machen in der Nachhaltigkeit. Ich fahre jetzt auch ein Elektroauto. Das hat seine Tücken, ja, definitiv.
Das ist ein komplettes Elektroauto oder ein Hybrid?
Komplett, es ist komplettes Elektroauto.
Ah, da jetzt verstehe ich auch das E hinten dran. Okay, gut. Ich dachte, das ist nur auf Hybrid auch bezogen. Okay, gut.
Stalker.
Nein, also nur zur
so kamen wir
Information.
ja heute überhaupt zusammen, weil der
Genau.
Patrice mir das Mikrofon, nachdem ich von oben aus dem dritten Stock das Auto im Social Distancing aufgesperrt habe und dann das Mikrofon reingelegt wurde ins Auto, wie so eine Drogenübergabe.
Ja.
Also so kamst du dann zu meinem Auto. Nein, also ich fahre Elektro, und mir gefällt das, weil es ist mein Beitrag, den ich leiste. Und ja, also Kleinigkeiten, die man machen kann, finde ich einfach wichtig.
Und was die Mode angeht, was glaubst du, wird da das auch verändern? Also gerade auch nach dieser Krise muss man auch über Aspekte nachdenken, wie auch Mode so nachhaltig ist, dass sie auch so eine Krise überstehen kann. Weil dieser Mechanismus ja auch so das große Bedrohliche auch eigentlich für das Business selbst ist.
Das ganz genau. Also man wird sehen, wie nachhaltig was war, ja, nach der Krise, wen oder was, oder wird's mich noch geben, war die Schnalle, war die Idee nachhaltig, das sind alles Dinge, die werden wir sehen, aber auch ich merke jetzt in der Krise, was Nachhaltigkeit angeht, ist, wir waren mit den Produktionen auch schon wieder weiter weg früher, also natürlich auch im asiatischen Raum, und was ich jetzt merke ist, dadurch, dass der Fernverkehr so gestört ist oder so limitiert, wird einfach, rücken wir in Deutschland auch wieder näher zusammen. Und dieses Kauf im Ort, fahr nicht fort, bekommt wieder Bedeutung jetzt, weil wir wieder mit unseren Produktionsstätten in Berlin zusammenarbeiten, vermehrt. Auch wenn die großen Losgrößen irgendwann nicht mehr geschafft haben, die wir gemacht haben. Aber wir sagen jetzt, okay, wir reduzieren die Losgrößen, machen wieder mit unseren Berliner Produktionen was, weil da können wir in Wahrheit auf ein Lastenfahrrad und können hinfahren, Stoffe bringen, alles hinbringen und sind nicht abhängig von dieser ganzen Krise momentan, die ja irgendwie mit Post und DHL und Co. auch irgendwie spürbar ist, dass Dinge nicht mehr wegkommen, reinkommen, China, die Produktionen sind dicht und auch aus Italien. Also man glaubt halt immer, dass wir in Europa so nah beieinander sind. Aber das Ding ist, Italien ist dicht, unsere Produktionen sind zu, Türkei sind Produktionen zu. Und das ist ja alles ums Eck von uns. Und da denkt man sich, nein, in Wahrheit ist ums Eck meine kleine Produktionsstätte am Engelbecken, wo wir im Zweifel zu Fuß hingehen können und 15 Minuten die Stoffballen rübertragen müssen. Mhm.
Gehst du auch mal wieder einen neuen Aspekt dazugelernt. Danke dafür. Ja, und dann kommen wir auch wirklich nochmal zum Abschluss. Jetzt kommt der persönliche Part. Dass du Tiger King schaust, das haben wir schon erfahren. Aber gerade jetzt, weil es ja so ein ungewisses Jahr ist und jetzt unabhängig jetzt von den beruflichen Zielen, die du dir selbst gesetzt hast und oder nicht weißt, ob du die umsetzen kannst, was sind denn jetzt überhaupt auch so deine persönlichen Goals?
Also so beruflich oder privat oder so?
Privat, also privat. Was gibt es da noch für persönliche Goals? Also ich meine, letzten Endes geht es ja Hand in Hand. Du machst ja auch das, was du machst, ja aus Leidenschaft. Aber so deine persönlichen Live-Goals, haben die sich jetzt ein bisschen so geändert mit dieser Ungewissheit, die 2020 mit sich führt?
Naja, ich muss halt sagen, kurzfristige Goals sind halt irgendwie so schnell wie möglich auch die Eltern wiedersehen, die man jetzt einfach nicht sehen kann. Das ist auch so ein Luxusgut, was man gar nicht so geschätzt hat früher. Dann auf langfristig.
Das stimmt nicht, Moment. Also für alle Leute, die hat Marina Hörmanns Eder nicht kennen, es gab bis jetzt keine einzige Modenschau, wo nicht deine beiden Eltern da sind. Und die Ersten, die Anerkennung bekommen, sind dann tatsächlich deine Eltern. Also so selbstverständlich scheinst du es nicht zu haben. Also
nein, überhaupt nicht. Aber sie zu sehen, also dass man sie sehen kann und dass ich jederzeit nach Hause kommen kann, das ist für mich etwas, wo meine Eltern immer gesagt haben, Marina, das ist selbstverständlich, du kannst immer nach Hause kommen.
Okay, ja, okay, ja.
Und jetzt kann ich nicht nach Hause kommen, einfach aus Schutz meinen Eltern gegenüber. Und auf langfristige Sicht, und da spielt die Nachhaltigkeit wieder so eine Rolle, ist für mich auch privat das Ziel, dass ich für mich meine Welt oder halt die Welt, in der wir leben, meinen Beitrag so leiste, dass meine Kinder das kennenlernen und die Welt kennenlernen, die ich kennenlernen durfte. Und da muss ich privat auch meine Schritte oder halt meine kleinen Opfer, sage ich mal, bringen, damit meine Kinder einen Hirschkäfer irgendwo sehen und ich nicht Bilder zeigen muss. Das ist einer der größten privaten Goals, die ich habe. Auch, ich meine, jetzt zurück zu Tiger King. Ich will meinen Kindern nicht Tiger King zeigen, damit sie wissen, wie ein Tiger ausgesehen hat. Also ich meine, ich werde wahrscheinlich auch mit meinen Kindern nicht in der freien Wildbahn irgendwie Tiger suchen gehen, aber trotzdem einfach zu sagen, nicht, weil das ist sonst so wie bei uns die Dinosaurier. Ja, die gab's mal. Und dann zeigt man halt so Joe Exotic, wie er da mit dem Tiger herumrennt und dann glauben meine Kinder, so war ein Tiger, was ja auch nicht stimmt. Also einfach die Welt, so gut es geht, zu erhalten als die Welt, die ich will, die quasi die Generation nach mir kennenlernt.
Ja, aber weil du gerade auch Tiger King erwähnt hast, finde ich das gerade in dem Kontext halt sehr interessant, weil zum einen, also bevor diese, also ich bin noch bei Folge 2, also, oder nee, bei Folge 3, bevor diese abstruse Geschichte zwischen diesen Löwenfans oder Liebhabern oder Dealern oder was auch immer da dargestellt wird, fängt ja so der Introsatz ja damit an oder einer, der
es
dann darauf hinweist,
mehr Tiger
mehr
in
Tiere in Gefangenschaft in Amerika als überhaupt in freier Wildbahn.
Ja.
Das fand ich schon hart. Und um das doch mal so zu krönen, dass ich denn heute noch gelesen hatte, dass ja bei einem Tiger in New York im Zoo festgestellt wurde, dass er vom Menschen Corona bekommen hat.
Das habe ich heute auch gelesen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Aber da muss ich ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Mein Tierarzt hat mir gesagt, Katzen haben immer Coronaviren. Katzen kommen quasi mit Coronaviren auf die Welt. Das heißt, es ist gar nicht mal so weit hergeholt, dass ein Tiger Coronaviren in sich hat.
Okay, dann umso besser für deine zukünftigen Kinder. Dann haben sie noch eine Chance, einen Tiger zu sehen ohne Joe Exotic. Marina, das war's. Tausend Dank. Es hat auch nicht wehgetan.
Danke dir.
Auch wenn es jetzt nicht so persönlich war, weil eigentlich hätte ich mich gefreut, wenn wir uns irgendwie sehen, weil du ja auch jetzt meine Expertin sein solltest. Zwar nicht für Tiger, aber für Kakteen, aber das kriegen wir dann hoffentlich auch bald dann noch hin.
Na, Kakteen. Wir wollten ja auch, dass du Grünpflanzen schaffst und nicht nur Kakteen. Kakteen sind ja unkaputtbar.
Ich habe ja keine Ahnung wirklich, deswegen war ich auch abhängig davon, mit dir darüber zu reden. Ich will ja auch ein bisschen grüner bei mir.
Ich schicke dir ein paar Links.
Okay. Tausend Dank, Marina.
Danke dir.
Bis bald.
Ciao, Papa. Und bleib gesund.
Du auch.
Danke.